Rainer, lies mal vor. 12. Kapitel. Phileas Fogg und seine Gefährten machen einen abenteuerlichen Ritt durch indische Waldung. Der Führer ließ, um den Weg abzukürzen, die im Bau begriffene Linie der Eisenbahn rechts. Denn dieselbe konnte, durch launenhafte Windungen des Vindhya-Gebirges gehemmt, nicht den kürzesten Weg laufen, welchen Phileas Fogg einzuschlagen genötigt war. Der Parse, welcher Wege und Stege des Landes genau kannte, behauptete, man könne quer durch den Wald etwa 20 Meilen zustrecken, und man verließ sich auf ihn. Phileas Fogg und Sir Francis Cromarty, welche bis an den Hals in ihren Körben staken, wurden durch den scharfen Trab des Elefanten, den sein Mahut antrieb, arg geschüttelt. Aber sie ertrugen ihre schlimme Lage mit echt englischem Phlegma, sprachen dabei übrigens wenig und sahen sich einander kaum. Passepartout, der auf dem Rücken des Tieres den Stößen und Gegenstößen direkt ausgesetzt war, nahm sich, wie sein Herr ihm anempfohlen hatte, wohl in Acht, dass ihm nicht die Zunge zwischen die Zähne kam, denn er hätte sie sonst entzweigebissen. Der brave Junge, welcher bald auf dem Hals des Elefanten geschleudert, bald wieder zum Kreuz zurückgeworfen wurde, machte Sprünge wie ein Clown auf dem Sprungbrett. Aber er scherzte und lachte bei allen seinen Karpfensprüngen und holte von Zeit zu Zeit ein Stück Zucker aus einem Sack, welches der gescheite Kiuni mit der Spitze seines Rüssels fasste, ohne einen Augenblick seinen regelmäßigen Trab zu unterbrechen. Nachdem sie 2 Stunden geritten waren, hielt der Führer an und machte 1 Stunde Rast. Das Tier verschlang Gezweig und Gebüsch und stillte seinen Durst aus einer nahen Lache. Sir Francis Cromarty war ganz zufrieden mit diesem Halt, denn er fühlte sich wie gerädert. Herr Fogg schien ebenso wohl aufgelegt, als wäre er aus dem Bett aufgestanden.
»Der ist ja von Eisen«, sagte der Brigadegeneral, indem er ihn mit Verwunderung betrachtete.
»Aus geschmiedetem Eisen«,
versetzte Passepartout, der eilig ein Frühstück zu bereiten beflissen war. Um die Mittagsstunde gab der Führer das Zeichen zum Aufbruch. Das Land zeigte bald ein sehr wildes Aussehen. Auf die hohe Waldung folgten niedere Schläge Tamarinden und Zwergpalmen, nachher ausgedünnte dürre Ebenen, die mit magerem Gesträuch und großen Syenitblöcken bedeckt waren. Dieser ganze Teil des oberen Bundelkund, wohin Reisende selten kamen, ist von einer fanatischen, in den fürchterlichsten Übungen der Hindu-Religion verhärteten Bevölkerung bewohnt. Die Herrschaft der Engländer hat auf einem dem Einfluss der Rajas unterliegenden Gebiete noch nicht regelmäßig festen Bestand gewinnen können, da es schwer gehalten haben würde, in ihren unzugänglichen Schlupfwinkeln des Vindhya-Gebirges ihnen beizukommen. Manchmal gewahrte man Scharen wilder Inder, welche zornige Gebärden machten, als sie das rasche Tier vorübertraben sahen. Im Übrigen wich ihnen der Parse möglichst aus, weil er sie für Leute hielt, mit denen man nicht gerne zu tun hat. Man sah diesen Tag über wenig Tiere, kaum einige Affen, welche mit allerlei Grimassen, die dem Passepartout viel Spaß machten, das Weite suchten. Diesen Burschen plagte unter vielen anderen auch der Gedanke, was denn wohl Herr Fogg nach seiner Ankunft zu Allahabad mit dem Elefanten machen würde. Unmöglich würde er ihn mitnehmen. Durch den Transportpreis würde das ohnehin schon über die Maßen teure Tier zum Ruin führen. Würde man ihn verkaufen? Oder in Freiheit setzen? Das schätzbare Tier verdiente wohl eine solche Rücksicht. Sollte es Herrn Fogg einfallen, ihm, Passepartout, ein Geschenk mit demselben zu machen, so würde ihn dies nur in große Verlegenheit setzen. Solche Gedanken ließen ihm keine Ruhe. Um 8 Uhr abends war man über die Hauptkette der Vindhya hinaus, und die Reisenden machten am Fuß des Nordabhanges in einem verfallenen Haus Halt. Man hatte an diesem Tag ungefähr 25 Meilen zurückgelegt, und ebenso viel waren noch bis zur Station Allahabad zu machen. Die Nacht war kalt. Der Parser zündete in dem Haus aus dürrem Gezweig ein Feuer an, das recht behaglich wärmte. Für das Abendessen hatte man sich zu Kolbi vorgesehen, und die Reisenden sprachen zu wie abgemattete, zerschlagene Leute. Die mit abgebrochenen Sätzen angefangene Unterhaltung ging bald in lautes Schnarchen über. Der Führer wachte neben Kiuni, der, an einen dicken Baumstamm gelehnt, stehend einschlief. Kein Zwischenfall störte diese Nacht. Die Stille wurde mitunter durch Gebrüll von Löwen, Tigern und Panthern, dazwischen von hellem Hohngelächter der Affen unterbrochen. Aber das reißende Gewild ließ es beim Schreien bewenden und verschonte die Gäste des Hauses mit Feindseligkeiten. Sir Francis Cromarty, als ein wackerer, von Strapazen ermüdeter Krieger, schlief schwer wie ein Sack. Passepartout träumte in unruhigem Schlaf von den bestandenen Purzelsprüngen. Herr Fogg dagegen lag in tiefster Ruhe, als befinde er sich in seinem stillen Haus der Savile Row. Um 6 Uhr früh machte man sich wieder auf den Weg. Der Führer hoffte, noch am selben Abend zu Allahabad anzukommen, so dass Herr Fogg nur einen Teil der seit Anfang der Reise gesparten 48 Stunden eingebüßt haben würde. Es ging den letzten Abhang der Windia hinab, und Kiuni war wieder in seinem raschen Trab. Gegen Mittag bog der Führer um den Flecken Kalenger herum, am Kani, einem der Nebenzuflüsse des Ganges. Denn er wich stets den bewohnten Orten aus, weil er sich in den menschenleeren Ebenen, welche die ersten Niederungen des großen Flussbeckens bildeten, sicherer wusste. Die Station Allahabad befand sich nur 12 Meilen nordöstlich. Man machte unter einem Wäldchen von Pisang Halt, deren Früchte, so gesund wie Brot, so saftig wie Creme, sehr köstlich waren. Um 2 Uhr drang der Führer in das Dickicht eines Waldes, unter welchem wir einige Meilen weit hindurch mussten. Denn er wählte gerne für die Reisenden ein solches Obdach. Jedenfalls war ihm bis jetzt noch nichts Widriges begegnet, und die Reise schien ohne Zwischenfall vollendet zu werden, als der Elefant mit einigen Zeichen von Unruhe plötzlich stehen blieb. Es war eben 4 Uhr.
»Was gibt's?«
fragte Sir Francis Cromarty, indem er den Kopf aus seinem Korb herausstreckte.
»Ich weiß nicht, der Offizier«,
erwiderte der Parse und lauschte einem wirren Gemurmel, welches man durch das dichte Gezweig hindurch vernahm. Nach einigen Augenblicken war das Getöse schon besser zu unterscheiden. Man konnte meinen, es sei ein noch weit entferntes Konzert von Menschenstimmen und kupfernen Instrumenten. Passepartout war ganz Auge, ganz Ohr. Herr Fogg wartete in Geduld, ohne ein Wort zu sprechen. Der Parse sprang auf den Boden, band den Elefanten an einen Baum und drang mehr ins Dickicht des Gehölzes. Nach einigen Minuten kam er zurück und sprach.
»Eine Brahmanenprozession, welche dieses Weges zieht. Womöglich sollten wir vermeiden, dass man uns bemerke.«
Der Führer band den Elefanten los, führte ihn in ein dichtes Gebüsch und empfahl den Reisenden, nicht abzusteigen. Er selbst hielt sich bereit, rasch aufzusitzen, wenn es notwendig werden sollte, zu entfliehen. Doch, dachte er, der Schwarm der Gläubigen werde, ohne ihn zu bemerken, vorüberziehen, denn das dichte Laubwerk verhüllte ihn ganz. Das widrige Getön von Stimmen und Instrumenten kam näher, eintönige Gesänge, vermischt mit Trommelschlag und Zimbelklang. Bald zeigte sich die Spitze der Prozession unter den Bäumen, 50 Schritt von der Stelle, wo Herr Fogg mit seinen Gefährten sich befand. Sie konnten leicht durch das Gezweig hindurch das merkwürdige Personal dieser religiösen Zeremonie unterscheiden. In vorderster Reihe schritten Priester mit spitzen Mützen und langen, verbrämten Gewändern. Sie waren von einer Truppe Männer, Frauen und Kinder umgeben, die eine Art Leichenpsalmen anstimmten, unterbrochen von Tamtamschlägen und Zimbelklängen. Hinter ihnen, auf einem Wagen mit breiten Rädern, deren Speichen und Felgen ein Schlangengewinde darstellten, sah man eine hässliche Statue, die von zwei Paar mit reichen Schabracken gezierten Bisons gefahren wurde. Dieses Standbild hatte vier Arme, dunkelrot gefärbten Körper, große Augen, zerzauste Haare, heraushängende Zunge und mit Betel und Henna gefärbte Lippen. Ein Halsband von Totenköpfen und ein Gürtel von abgehauenen Händen war sein Schmuck. Es stand auf einem niedergeworfenen Riesen ohne Kopf. Sir Francis Cromarty erkannte diese Statue.
»Die Göttin Kali«,
sagte er halblaut.
»Die Göttin der Liebe und des Todes.«
»Des Todes gebe ich zu, aber der Liebe niemals«, sagte Passepartout.
»Das hässliche Weibsbild.«
Der Parse bedeutete sie, sich stillzuhalten. Um die Statue herum wirbelte, zappelte in Verzückung ein Trupf alter Fakire, streifig mit ockerfarbenen Bändern, mit kreuzförmigen Einschnitten bedeckt, aus welchen Blut träufelte, stupide Besessene, die bei den großen Zeremonien der Hindu sich sogar unter die Räder des Wagens von Jagannaut werfen. Hinter ihnen sah man einige Brahmanen in vollem Schmuck ihrer reichen orientalischen Prachtkleidung eine Frau schleppen, die sich kaum aufrecht zu halten vermochte. Es war eine junge Frau, weiß wie eine Europäerin. Kopf, Hals, Schultern, Ohren, Arme, Hände, Zehen waren mit Geschmeide übermäßig behängt, mit Hals- und Armbändern, Ohr- und Fingerringen. Eine golddurchwirkte, mit leichtem Musselin umhüllte Tunika zeigte die Formen ihrer Taille. Hinter dieser jungen Frau, in grellem Kontrast, trugen Leibgarden mit entblößten Säbeln und damaszierten Pistolen am Gürtel auf einem Palankin einen Leichnam. Es war der Körper eines Greises in reichem Raja-Gewand, wie bei Lebzeiten mit Perlen bestickten Turban, in Gold und Seide gewirktem Kleid, einem Gürtel von Kaschmir mit Diamantenschmuck und dem prachtvollen Wappen eines indischen Fürsten. Den Zug schloss eine Musikbande und ein Trupp Fanatiker, die mit betäubendem Geschrei mitunter den Lärm der Instrumente überboten. Sir Francis Cromarty sah diesem Aufzug mit besonders trauriger Miene zu und sprach zu dem Führer:
»Ein Suti!«
Der Parse bejahte mit einem Zeichen und hielt einen Finger auf seine Lippen. Die lange Prozession zog sich langsam unter die Bäume, und bald verschwanden ihre hintersten Reihen im Waldesgrund. Nach und nach wurden die Gesänge nicht mehr vernehmbar. Man hörte nur noch das laute Aufschreien aus der Ferne, und endlich folgte tiefe Stille auf den Lärm. Phileas Fogg hatte das Wort, welches Sir Francis Cromarty gesprochen, vernommen und fragte, sobald die Prozession vorüber war: »Was ist ein Suti?«
»Ein Suti, Herr Fogg«,
erwiderte der Brigadegeneral,
»ist ein Menschenopfer, aber ein freiwilliges. Diese Frau, welche Sie soeben gesehen haben, wird morgen in aller Frühe verbrannt werden.«
»Ei, die Lumpenkerle«,
rief Passepartout, der seine Entrüstung so äußern sich nicht enthalten konnte. »Und dieser Leichnam?«, fragte Herr Fogg.
»Eines der Fürsten, der ihr Gemahl war«,
erwiderte der Führer,
»ein unabhängiger Raja des Bundelkund.«
»Wie?«, fuhr Phileas Fogg fort, ohne dass seine Stimme die geringste Gemütsbewegung verriet. »Diese barbarischen Gebräuche existieren noch in Indien, und die Engländer haben sie noch nicht abschaffen können.«
»Im größten Teil Indiens«,
erwiderte Sir Francis Cromarty,
»werden diese Opfer nicht mehr vollzogen. Aber wir haben auf diese wilden Gegenden, besonders das Gebiet des Bundelkund, keinen Einfluss. Der ganze nördliche Abhang der Vindhya ist der Schauplatz unaufhörlichen Mordens und Plünderns.«
»Die Arme«,
brummte Passepartout,
»lebendig verbrannt.«
»Ja«,
fuhr der Brigadegeneral fort,
verbrannt. Und würde sie es nicht, Sie können es nicht glauben, in welch jämmerliche Lage sie sich dann von ihren nächsten Verwandten versetzt sähe. Man würde ihr die Haare abscheren, ihr kaum eine Handvoll Reis zur Nahrung reichen, sie von sich stoßen. Sie würde wie eine unreine Person angesehen und in irgendeinem Winkel wie ein räudiger Hund hinsterben. Daher treibt diese Aussicht auf ein so erschreckliches Dasein diese unglücklichen Personen oft weit mehr zur Opferung als Liebe oder religiöser Fanatismus. Manchmal jedoch ist das Opfer ein wirklich freiwilliges, und es ist ein energisches Dazwischentreten von Seiten der Regierung nötig, um es zu hindern. So sah ich vor einigen Jahren, als ich zu Bombay wohnte, eine junge Witwe, die sich vom Gouverneur die Erlaubnis ausbat, sich mit dem Leichnam ihres Mannes zu verbrennen. Sie können sich denken, dass der Gouverneur es abschlug. Da zog die Witwe aus der Stadt weg und flüchtete zu einem unabhängigen Raja, wo sie ihre Opferung vollzog.
Während der Erzählung des Brigadegenerals schüttelte der Führer den Kopf, und als derselbe ausgeredet hatte, sprach er:
Das Opfer, welches morgen bei Tagesanbruch stattfinden soll, ist kein freiwilliges.
Woher wissen Sie das?
Es ist eine Geschichte, die im Bundelkund allgemein bekannt ist,
erwiderte der Führer.
Die Unglückliche schien aber doch gar keinen Widerstand zu leisten,
bemerkte Sir Francis Cromarty.
Das kommt daher, weil man sie mit Hanfrauch und Opium berauscht hat.
Aber wo führt man sie hin?
In die Pagode zu Pillaji, 2 Meilen von hier. Dort wird sie die Nacht zubringen bis zur Zeit der Opferung.
Und dieses Opfer wird stattfinden?
Morgen bei Tagesanbruch.
Nach dieser Antwort führte er den Elefanten aus dem Dickicht und schwang sich auf seinen Hals. Aber in dem Moment, als er im Begriff war, ihn durch ein eigentümliches Pfeifen anzutreiben, hielt Herr Fogg ihn ab und sprach zu Sir Francis Cromarty: Ob wir diese Frau retten könnten?
Diese Frau retten? Herr Fogg!
Rief der Brigadegeneral. Ich habe noch 12 Stunden voraus. Ich kann sie dem widmen.
Nun, Sie sind ja ein Mann von Gemüt,
sagte Sir Francis Cromarty. Bisweilen, erwiderte einfach Phileas Fogg, wenn ich dazu Zeit habe.